Herzlich willkommen bei Hoffnung ist keine Strategie, dem Podcast mit spannenden Strategiegeschichten von gestern, heute und morgen. Mein Name ist Christian Underwood.
Und mein Name ist Jürgen Weigand.
Gemeinsam wollen wir den Mythos Strategie entzaubern und aufzeigen, wie man mit strategischer Arbeit in diesen volatilen Zeiten gewinnen kann. Und Jürgen, diese Zeiten werden immer volatiler und jetzt tun wir das auch schon nicht erst seit gestern, sondern heute.
Zum 60. Mal.
Genau, unsere Jubiläumsfolge zum Jahresabschluss im Jahr, was haben wir jetzt, Dezember 2023, kurz vor Weihnachten. Haben wir gedacht, wir schließen uns nochmal kurz ins Studio für euch ein. Und Jubiläumsfolge, wir haben es irgendwie auch bei LinkedIn gefragt, was wollt ihr hören? Und dann haben wir ganz viele tolle Geschichten gehabt, aber dann haben wir gedacht so, zum Jahresende nochmal vielleicht zusammenzufassen, die Top 10, warum Strategien denn einfach gerne scheitern.
Einfache Antwort. Ja. Nichts währt ewig.
Nichts währt ewig.
Strategie sowieso nicht.
Ja, absolut, absolut. Und genau. Ne, wir haben ja immer die Frage, ist das jetzt Königsdisziplin oder Zeitverschwendung? Und damit es keine Zeitverschwendung ist, sollte man ein paar Dinge beachten, Jürgen. Und ich habe mir hier so ein paar Themen rausfiltern lassen und du hast, glaube ich, auch ein paar Top-Themen mitgebracht, an denen es gerne mal scheitert. Und ich packe mal den ersten auf den Tisch und wir diskutieren das heute einfach mal so ein bisschen zum Jahresabschluss. Der erste Fehler, den man sozusagen begehen kann, der ist, und du hast es eigentlich gerade schon gesagt, der ist der, das haben wir immer schon so gemacht, Fehler. Also sozusagen eine Fahrtabhängigkeit, den Dingen einfach hinterherzulaufen, sich stur an Themen zu klammern und vielleicht nicht mutig zu sein und innovativ. Selbst wenn man das jetzt vielleicht schon aufgeschrieben hat in der Strategieentwicklung, aber es dann einfach nicht umzusetzen.
Ja, Christian, du erinnerst dich vielleicht, in einigen unserer Folgen haben wir uns ja über kognitive Verzerrungen in der Entscheidungsfindung unterhalten. Und das haben wir schon immer so gemacht. Warum soll das in Zukunft nicht auch funktionieren? Ist auch eine kognitive Verzerrung. Mhm. Das hängt damit zusammen, dass man vielleicht gute Erfahrungen gemacht hat mit der bisherigen Strategie oder der strategischen Positionierung und nicht wahrhaben will, dass sich das Umfeld doch in eine Richtung verändert, für die Strategie nicht mehr angemessen ist. Denn Strategie am Ende des Tages muss die Organisation, das Unternehmen an das gegebene Umfeld anpassen.
Und begegnet uns häufig, ich sag mal, wenn inhabergeführte Läden, der Inhaber vielleicht nicht mehr ganz so im operativen Tagesgeschäft tätig ist, sondern ein bisschen außerhalb der Sache steht und dann dem eingesetzten Management ja doch immer auch Glauben machen will, dass das doch früher anders funktioniert hat. Und dann hat man, das ist ja auch legitim, vielleicht nochmal den Hinweis zu geben. Und natürlich ist auch nicht alles Neue erstmal gut. Das bringt ja auch Themen mit sich, das macht es auch vielleicht sofort komplizierter, teurer etc. Manchmal ist da auch einfach Anpacken richtig gut. Aber nichtsdestotrotz sollte man sich vielleicht auch mal selber ein bisschen reflektieren an der Stelle. Und ich glaube, das ist ein wichtiger Punkt, sich auch selbst dann nochmal zu hinterfragen.
Ja, das ist ein podcastfüllendes Thema für sich, wie Eigentümer, Gründer, Eigentümer dann später mit ihren Unternehmen umgehen. Da besteht immer die Gefahr, dass man in starren Denkmustern gefangen ist und glaubt, dass sich an den Denkmustern nichts ändern muss. Wenn es aber nicht um den Eigentümer geht, sondern um typisches, klassisches Management-Team, auch da besteht natürlich die Gefahr, dass man aufgrund der Erfahrung gesagt hat, we've been there, we've done it. Also es wird auch in Zukunft funktionieren. Speziell dann, wenn der Prozess der Veränderung im Umfeld ein schleichender ist.
Oder wenn das Top-Management einfach ein anderes Unternehmen wechselt und dann plötzlich genau das Gleiche macht wie vorher.
Ja, das ist richtig. Das ist uns auch schon häufiger begegnet. Oder es kommt ein neues Management-Team rein und die drehen alles auf den Kopf. Und die Mitarbeiter stellen fest, dass das im Prinzip das gleiche Konzept ist, das sie vor 2 Jahren schon mal ausprobiert haben, was gescheitert ist. Naja, also es gibt viele, viele Ursachen für ein Scheitern von Strategie.
Absolut. Ich habe mal noch einen zweiten mitgebracht und der lautet, wir brauchen keine Daten. Wir haben Intuitionsfalle. Was hältst du denn von der? Also keine Daten, Jürgen, das ist doch dein Thema, oder?
Keine Daten, richtig, ja. Also ist immer gut, Fakten zu haben, statt es auf Fiktion zu setzen. Aber das ist eben auch das Problem, was wir vorhin schon jetzt angesprochen hatten, nämlich aus der Erfahrung raus glauben wir, Dinge in die Zukunft extrapolieren zu können. Und wenn die Erfahrungen besonders gut waren, dann poppen die natürlich auch relativ schnell bei uns im Gehirn auf. Mhm. In der Entscheidungsfindung bei diesen kognitiven Verzerrungen, unser Gehirn wählt ja Dinge aus an Informationen, die das, was wir glauben, richtig ist, unterstützen. Ja, also selektive Wahrnehmung. Und das gehört da auch entsprechend dazu, dass ich einfach extrapoliere und ohne Daten aus dem Bauch raus sage, das ist so oder das wird so sein. Mhm. Es ist immer besser, sich auf Fakten zu stützen und die Fakten natürlich auch kritisch zu hinterfragen.
Mhm. Und wie viel, also insbesondere wenn ich jetzt an den Mittelstand denke, auch mittelständische Kunden, mit denen wir arbeiten, wer schaut sich denn wirklich permanent den Markt an? Und nicht nur, ne, ich weiß das ja, weil ich bin ja oft beim Kunden draußen und letzt auf der Messe habe ich da auch was gesehen. Ne? Also.
Naja, wir beide wissen, man sollte das tun. Es sollte jemand im Unternehmen da sein, der das macht. Und ich habe bis jetzt ganz wenige Unternehmen kennengelernt, in denen das institutionalisiert ist. Dass es wirklich, selbst wenn sie eine Strategieeinheit haben, dass das kontinuierlich weiterverfolgt wird. Meistens ist es ein Ad-hoc-Thema.
Absolut.
Wir müssen zum Strategy Retreat. Sammelt mal die Daten, guckt mal, wo wir stehen. Ja, oder man ist mitten im Strategieprozess. Mhm. Aber sobald das abgeschlossen ist, kommen wieder andere Routinen zum Tragen und man vergisst, dass man sich die Daten angucken soll. Es gibt ja den berühmten Spruch von Winston Churchill, man soll gelegentlich auch sich die Ergebnisse angucken und die vor allem hinterfragen.
Mm, absolut, absolut. Und dann sind wir eigentlich schon beim nächsten Thema oder einem anderen Irrglauben, wie ich das mal nennen mag. Wir machen alles auf einmal und das geht auch bitte ganz schnell mit diesem Strategieprozess. Also es ist ein Sprint, da brauchen wir doch jetzt gar nicht lange für. Lasst uns doch mal, wir kennen doch alles, wir wissen auch alles. Pack doch mal die drei Präsentationen ein, wir fahren zum Retreat, du hast es gerade gesagt. Da haben wir jetzt irgendwie noch 3 Wochen für Zeit, dann reicht doch jetzt als Vorbereitung. Ne? Also es begegnet uns ja auch immer wieder und früher habe ich dann auch gesagt, nee, das machen wir dann nicht. Heute sage ich auch immer, gerne komme ich mit, auch wenn es nächste Woche ist, um einfach nur mal aufzuzeigen, was ihr nicht wisst.
Genau. Ne? Das ist auch eine Ursachenquelle. Wir glauben, Dinge zu wissen, wissen sie aber tatsächlich nicht. Und noch schlimmer, wir wissen oft nicht, was wir nicht wissen. Und wenn ich dann so vorgehe und sage, ja, ist doch alles schon da, dann kann ich relativ schnell in der Sackgasse enden und mich im Prinzip beweihräuchern mit dem, was ich weiß. Und das Umfeld ändert sich trotzdem. Und in wenigen Monaten später stellen wir fest, oh Gott, jetzt sind Dinge passiert, hätten wir die mal besser vorausgesehen.
Absolut. Jürgen, hast du noch andere Themen mitgebracht?
Naja, also wenn man jetzt mal ein bisschen von der wissenschaftlichen Sicht rangeht, was sind so die Gruppen an Fehlern oder Faktoren, die zu Fehlern führen, dann kann ich natürlich unterscheiden zwischen extern und intern. Unternehmensextern ist alles, was mit Marktentwicklung, Industrieentwicklung und Wettbewerb vor allem zu tun hat. Und da passiert es häufiger, selbst wenn Unternehmen die Wettbewerber beobachten, dass sie die falschen Wettbewerber beobachten. Also diejenigen, die so ähnlich sind wie sie selbst. Ganz berühmtes Beispiel ist die Automobilindustrie, wo die Japaner ja in den 70er Jahren massiv in Märkte eingedrungen sind. Und zwar unter dem Radar der großen Anbieter GM, da gibt es ein schönes Buch dazu, welche Fehler GM gemacht hat. Und unter anderem bei der Wettbewerberanalyse haben die sich auf Ford und Chrysler konzentriert und die Japaner einfach abgewertet. Die bauen kleine Autos. Ja? Und als GM dann versucht hat, auch kleine Autos zu bauen, kam raus, dass sie nur ein kleines Auto gebaut haben, aber ohne jegliche Vorzüge, die Japaner schon längst geboten hatten. Ja? Also ich muss auch die richtigen Wettbewerber im Blick nehmen, nicht nur die tatsächlichen im Augenblick, sondern die möglicherweise in naher Zukunft mein Wettbewerb sein können. Anderes Beispiel ist natürlich klassisch die Fluggesellschaften, ja, wie Lufthansa und so weiter, die um die teuren Kunden quasi geworben haben, also teure Ticketpreise und plötzlich feststellen mussten, da gibt es ein ganz anderes Segment, das plötzlich wächst, nämlich eins, das dann von Ryanair und EasyJet und Ähnlichem bedient wurde, haben die völlig aus den Augen verloren.
Dass und das sehr, sehr lange ignoriert. Gibt es auch, eine schöne Podcast-Serie von einem anderen Thema, Kampf der Giganten oder Kampf der Unternehmen. Die verlinken wir auch gerne mal hier. Genau zu dem Thema Ryanair versus Lufthansa. Wie lange man die Kollegen nicht ernst genommen hat und plötzlich dann doch reagieren musste. Ne?
Genau, und dann meistens halt auch zu spät. Also es sind so die externen, die wesentlichen externen Faktoren. Werde ich imitiert? Was könnten Substitute in der Zukunft sein?
Also eine Ignoranz gegenüber über Markt und Wettbewerb.
Ganz genau, richtig. Und wenn es etwas Externes gibt, muss es auch was Internes geben. Und intern nenne ich auch ein Beispiel, an das sich viele, die ein gewisses Alter haben, noch erinnern werden. Daimler Chrysler, a merger made in heaven.
Ja, absolut.
Der letztendlich an der Kultur gescheitert ist. Mhm. Es war einfach unmöglich, die Strategie, die sich der Herr Schrempter ausgedacht hatte, in das fusionierte Unternehmen reinzubringen, weil es waren zwei komplett verschiedene Welten. Und auch da Ignoranz gegenüber den Normen und dem Verständnis in diesen unterschiedlichen Unternehmen. Und das war nicht übereinander zu kriegen, unabhängig von anderen Faktoren. Vielleicht als Nebenbemerkung. Wenn wir uns auf ein bestimmtes Thema hier immer fokussieren, heißt das nicht, dass andere Themen nicht gleichzeitig wichtig waren für das Scheitern einer Strategie. Es
Absolut.
Ist meistens eine Kombination.
Es ist eine Melange aus allem.
Ganz, ganz genau.
Ja, sehe ich auch so. Absolut. Also das ist dann vielleicht so, ist auch so ein Ignoranzthema, ne? Oder vielleicht auch Silo. Ich würde mal sagen, Silo-Denken an der Stelle. Und das findet nicht sozusagen nur in Abteilungen statt, sondern auch im Management dann sozusagen in altes Unternehmen, neues Unternehmen und wir kaufen das dazu und dann funktioniert das doch bitte genauso morgen, wie wir auch funktionieren. Und dann wird es schwierig, ne?
Ich denke, ein Punkt ist noch wichtig, das haben wir noch nicht konkretisiert, nämlich wenn wir sagen, Strategie scheitert, was meinen wir damit? Strategie kann ja auf verschiedenen Ebenen stattfinden.
Absolut.
Auf der obersten Ebene, also die Geschäfts- oder die Unternehmensstrategie als solche, die alles umfassen soll. Dann die Wettbewerbsstrategie, ich bin in einem bestimmten Markt aktiv und überlege, wie ich mich da positioniere und wie ich im Wettbewerb gewinnen will. Und dann gibt es natürlich die Funktionalstrategien, das heißt Marketing und so weiter. Und du hast jetzt gerade Silo-Denken angesprochen. Ganz oft scheitern Elemente von Strategien. Auch klassisches Beispiel, DHL wollte in den US-Markt eintreten, hat das mit einer großen Kampagne unterstützt, also ganz tolle Marketinggeschichten, sind aber dann am Ende dran gescheitert, dass sie ihre Post-Merger-Integration nicht hinbekommen haben und nicht liefern konnten. Also sie haben Versprechen abgegeben an die Kunden, die kamen, weil die Kampagne war richtig gut und die Kunden hatten auch die Nase voll von FedEx und von UPS, also gingen sie zu dem Deutschen,
worauf man sich immer verlassen kann.
Ne? Genau, German Precision und dann konnten die Deutschen nicht liefern. Also auch ein klassischer Fehler, Inkonsistenz zwischen extern und intern, kein strategischer Fit.
Absolut. Dann gibt es noch, du hast es angesprochen, ich glaube, das ist nochmal ein wichtiger Punkt, ne, zu sagen, wann ist eine Strategie denn jetzt auch gescheitert?
Ja.
Und ich ziehe es jetzt nochmal hoch auf die Unternehmensebene oder sozusagen Corporate-Ebene der Strategie. Jetzt haben wir da gerade so einen aktuellen Fall. Wir waren jetzt schon ein bisschen in der Automobilindustrie. Normalerweise kommentieren wir jetzt ja Themen auch nicht, aber zumindest mal wird gerade in der Presse ja vielfach auch kommentiert, dass jetzt die Luxusstrategie von Mercedes sozusagen gescheitert sei. Ne? Also da wird ja auch dann immer relativ schnell plötzlich Menschen und Dinge an den Pranger gestellt, genauso wie sie auf der anderen Seite vorher gefeiert wurden, ne? und auf den Schultern hochgehoben, und zwar in relativ kurzen Zeiträumen.
Naja, die Kommentatoren, die Presse brauchen Futter.
Ja,
absolut. Und was ist schwieriger oder umgekehrt. Es ist einfach, auf solche Themen dann zu springen, zu sagen, guckt mal, das ist jetzt völlig nach hinten losgegangen. Ob jetzt Daimler eine Luxusstrategie fährt oder nicht, das entscheiden am Ende die Kunden. Und dann geht es um die Ergebnisse. Wie viel mehr an Fahrzeugen verkaufen wir? Volkswagen hat auch mal versucht, in die Luxus-Ecke zu kommen. Da gab es mal so ein Fahrzeug, Phaeton, wenn ich mich richtig erinnere.
Tolles, das war ein Top-Fahrzeug.
Absolut Top-Fahrzeug, aber halt ein Volkswagen. Und Mercedes oder Daimler sind bekannt dafür, dass sie im Luxussegment sind. Aber da ist auch Wettbewerb. Es gibt andere, die da auch mittlerweile unterwegs sind. Ich meine, Audi ist auch in der Krise. Also von daher glaube ich, ist es wichtig, sich die Ergebnisse erstmal anzusehen und zu hinterfragen, warum sind die Ergebnisse so, wie sie sind. Wenn die Ergebnisse gut sind, neigen wir dazu zu sagen, wow, wir haben einfach
Kann
eine große, großartige Strategie. Aber vielleicht ist es einfach nur Zufall, dass die Ergebnisse gut sind.
Ja, absolut. Und das ist, glaube ich, auch, wenn man, und dann sind wir ein bisschen wieder bei dem Experience Bias, der Nummer eins, die wir ja heute diskutiert haben, dann hat damals irgendwas funktioniert. Das muss nicht immer nur Strategie gewesen sein. Ein bisschen Glück brauchst du ja auch. Und dann extrapolieren wir sozusagen den Zufall oder das Glück in die Zukunft. Ne? Und dann wird's wirklich schwierig.
Ja, ich meine, wenn man sich das auch mal empirisch betrachtet, gibt es eine ganze Reihe von Untersuchungen auf verschiedenen Ebenen. Wenn Strategie scheitert, dann liegt es meistens an einem Umsetzungsthema. Wie kann ich die umsetzen? Weil eine Strategie aufzuschreiben ist meistens relativ einfach.
Relativ.
Nur relativ, ja. Die Umsetzung, das ist da, wo es dann anfängt weh zu tun und zu Schwierigkeiten führt. Aber bei scheiternden Strategien, die Empirie sagt, ungefähr 60 bis eher sogar 90% aller Strategien scheitern. Ja? Wir konzentrieren uns oft auf die erfolgreichen Strategien, aber um richtig zu verstehen, warum Strategien erfolgreich sind, muss ich auch verstehen, warum sie scheitern können. Ja? Und es gibt ja den bestimmten, den schönen Spruch, Success breeds success. Also ein Erfolg führt zum nächsten Erfolg. Aber wenn man sich die Wahrheit anguckt, dann ist es meistens so, dass der Erfolg ein betrunken macht ja, und das der Anfang vom Ende ist, vom nächsten Scheitern im Prinzip.
Dann nehme ich jetzt einmal, ich habe noch so vier Punkte hier stehen und die zahlen, glaube ich, alle darauf ein. Das ist zum einen mal das Top-Down-Diktat, ne? Also wir haben eine Einbahnstraße als Strategie, da fahren wir jetzt hinterher, wir lassen dann das Feedback auch mal außen vor, sei es jetzt Top-Down oder von außen oder von Stakeholdern, ne? Also wären schon so zwei Themen, dann dass wir die perfekte Strategie, ne, so ein Perfektionsparadoxon, ne, die gibt's nicht, ne, es gibt nicht die, wir können alle nicht in die Zukunft schauen, wir wissen alle nicht, was übermorgen passiert, von daher glaube ich, gibt's die 100% perfekte Strategie gar nicht, dann übertreibt man's ja auch gerne mal, also Top-Down-Diktat, Feedback-Wüste und Perfektionsparadoxon und vielleicht noch eins, dann auf dem Weg der Umsetzung zu sagen, nee, wir können unsere Pläne jetzt nicht anpassen, die haben wir ja jetzt gemacht. Also Adjustierung des Ganzen, Anpassungsfähigkeit, wo sich die Welt doch da draußen permanent und immer schneller gefühlt gerade ändert. Ne?
Ja, also ich werde oft gefragt, sei es von Journalisten oder von Teilnehmern in unserem Programm, für wie lange muss denn die Strategie halten? Naja, die muss zumindest mal für heute halten und nicht weiter, denn das ist nicht in Stein gemeißelt, aus ganz einfachen Gründen. Nämlich ist das Wettbewerb da und das Umfeld verändert sich schneller, als man das wahrhaben will. Und deswegen muss Strategie flexibel bleiben. Strategie muss die Richtung vorgeben oder das Führungsteam des Unternehmens muss die Richtung generell vorgeben, auf die sie dann ihre Strategie aufbaut. Aber Strategie muss immer in den verschiedenen Elementen flexibel bleiben. Ja, wenn eine Marketingkampagne als Funktionalelement nicht funktioniert, muss ich mir was anderes überlegen. Ja. Wenn ich diese Flexibilität nicht habe, weil ich so verfangen bin, ich habe doch jetzt was gemacht, wir haben so viel Zeit da reingesteckt, ja, und jetzt muss das einfach weiterlaufen, dann werde ich am Ende irgendwann gegen die Wand fahren.
Ja. Genau. Also. Aber das ist ein super Punkt, den ich ja häufig mit Kunden dann auch diskutiere. Wir landen eigentlich mittlerweile immer entweder bei einem 3- oder bei einem 5-Jahres-Horizont und 5 Jahre ist schon echt
sehr lang.
Crazy heute.
Ja.
Ne? Früher war 5 Jahre dann schon so, hält das nicht 10? Also die 3 Jahre sind schon eher die wahrscheinliche Zeithorizont, den sich viele heute geben. Und dann stellen die sich immer die Frage, wo muss ich denn jetzt flexibel sein? Du hast gesagt, in den einzelnen Elementen, Funktionalteilen. Dafür haben wir im Strategy Frame dann, ich sag mal, die OKR-Ebene, die Ziele und Schlüsselergebnisse geschaffen und auch das Handlungsfeld-Maßnahmen-Ebenen-Thema. Das heißt, wenn ich beobachte, da kommt ein Wettbewerber in den Markt, wo wir auch gesagt haben, da wollen wir Markteintritt. Und keine Ahnung, der macht irgendwelche Moves, die ihm da einfach einen echten Vorsprung geben, dann sollten wir da auch nicht vielleicht Geld weiter verbrennen, nur weil wir es einmal aufgeschrieben haben. Ne? Das heißt, eine Flexibilität dann auch über die Zielsetzung, das ist zum einen der Zeithorizont, darüber anzupassen und zu depriorisieren oder zu priorisieren an der Stelle, aber auch sozusagen um auf externe Rahmenbedingungen einfach einzugehen oder plötzlich kündigen ganz, ganz viele Menschen bei uns und dann haben wir gar nicht mehr die Ressourcen, das zu tun, dann muss ich halt auch da anpassen. Heißt aber nicht, dass ich irgendwie mein grundsätzliches Wirkungsversprechen, das ich abgegeben habe, meine Kundendifferenzierung und auch das, wie ich im Wettbewerbsfokus da stehe, dass ich das sofort ändere, denn Strategie braucht ja auch Zeit, Wirkung zu erzeugen. Das heißt, von dem Punkt an, wo wir mal was aufgeschrieben haben, bis zu dem Punkt, dass es wirklich, und das ist am Ende ja das Entscheidende, nicht, dass wir interne neue Abteilungen gegründet haben oder sowas, das ist ja nicht Ergebnis einer Strategie, sondern es muss irgendwas beim Kunden davon ankommen.
Richtig, ja.
Und für den Zeitraum brauchst halt manchmal auch ein Jahr, zwei, bis das überhaupt wirksam wird in der Strategie. Und da muss man dann schon schauen, manchmal braucht man dann halt auch ein bisschen Geduld, um die Strategie wirken zu lassen.
Absolut, Geduld ist wichtig. Trotzdem muss ich im Auge behalten, was um mich herum passiert. Denn es, was ich vorhin sagte, meistens passiert es ja schleichend, dass ein Unternehmen feststellt, okay, Dinge verändern sich. Wir haben zwar schon Antworten drauf, die sind gut genug, weil die waren früher gut genug. Aber dann kann es zur Disruption kommen und plötzlich geht gar nichts mehr, weil ich einfach zu lange gewartet habe, um Elemente anzupassen. Und dann gibt es natürlich auch das, das Thema des Signature. Ja, einer hat seine Signature drunter gesetzt. Ja, das ist jetzt die Signature Strategy vom CFO oder von wem auch immer. Und da traut sich dann keiner dran zu meißeln und zu sagen, Moment mal, aber das ist ja gar nicht mehr so. Wir müssen in eine neue Richtung fahren. Ja. Also diverse Quellen, aus denen Fehlermöglichkeiten gespeist werden.
Sehr gut. Lass uns doch nochmal so zum Abschluss das vielleicht nochmal nachvollziehbar machen für jemanden, der jetzt auch sagt, so ja, okay, verstehe ich, aber mein Chef wechsle ich jetzt morgen nicht aus und dann ändert sich ja doch wieder nichts, dann müssen wir jetzt auch in die Richtung laufen. Kommen wir mal zum Thema Fußball. Ich mach jetzt einfach mal den Move, ne? So, und jetzt nehmen wir uns mal so Mannschaften, du bist ja auch, ich würde jetzt mal sagen, sportlich begabt und umtriebig, auch bei dem Thema. Das Thema Trainerwechsel und Managementwechsel, scheint ja dann häufig auch sofort immer ein Strategiewechsel zu sein, der sehr, sehr häufig passiert. Also da gibt es gar, weil da ist ja Erfolg sehr schnell sichtbar oder nicht sichtbar. Ne? Das heißt, da auch mal so ein Teil der Tränen ein bisschen zu überstehen, bis mal was Neues vielleicht auch wirkt. Neue Konzepte, neue Spieler, ne? Also diese Themen. Wie würdest du das einschätzen, sozusagen auch für die neue Saison vielleicht?
Naja, Fußball oder Sport, Mannschaftssport als solcher ist ja etwas, was zu unmittelbaren Ergebnissen führt. Ja, du hast jetzt vorher gesagt, man muss dem Ganzen mal Zeit geben, man braucht Geduld. Die gibt es im Fußball, im Profifußball sehr, sehr nicht. Noch. Nein, da werden alle möglichen Lippenbekenntnisse abgegeben und am nächsten Tag wird der Trainer gefeuert. Ob das zur Verbesserung führt, ich meine, wir könnten jetzt hier empirische Studien uns ansehen. Aus meiner Erinnerung, ich habe ja früher viel auch über Fußball publiziert, war es immer so, dass Trainerwechsel nicht wirklich was gebracht haben. Okay. Ja, in Einzelfällen natürlich und die werden dann hervorgezogen, die Erfolgsgeschichten. Ja. Aber in den meisten Fällen funktioniert es nicht wirklich. Und von daher denke ich, ein Richtungswechsel ist schwierig, weil du natürlich zwar den Trainer feuern kannst, aber du kannst ja nicht unmittelbar eine neue Mannschaft zusammenstellen. Ja. Und Geld schießt sowieso keine Tore, das wissen wir auch. Ja.
Und ich mein, außer wenn es Messi heißt vielleicht.
Ja, vielleicht Messi, ja. Und in der aktuellen Situation, es gibt ja den ein oder anderen Verein in der Bundesliga, der kränkelt. Ja, Union Berlin, jahrelang jetzt sehr erfolgreich, jetzt auf einmal mit großen Schwierigkeiten. Ich habe gehört, in Dortmund gibt es auch gewisse Probleme. Ja, den Richtungswechsel kannst du eigentlich nur durchführen, wenn du neu starten kannst und das geht nur zur neuen Saison. Ja. Und aber wer plant das jetzt voraus? Es sind ja, selbst wenn der Trainer gehen muss, es sind ja immer noch die anderen da, die am Ende auch für die Entscheidungen verantwortlich sind. Mhm. Weil der Trainer alleine entscheidet nicht, wer gekauft wird, in seltensten Fällen. Also von daher muss ich natürlich das oberste Führungsteam da an die eigene Nase fassen und sagen, was erwarten wir hier eigentlich und in welchem Zeitraum? Ja.
Genau, und na, der Trainerwechsel im Unternehmen, der findet dann auch vielleicht seltener statt. Oder wenn er häufig stattfindet, ist das vielleicht auch kein Kontinuitätsthema, das sozusagen dann zum dabei hilft, dazu beizutragen. Und warum wollte ich eigentlich auf Fußball hinaus? Wollte einfach nur nochmal sagen, in München kränkelt's auch. Und das haben die auch natürlich dem 1. FC Saarbrücken zu verdanken. Also von daher, den Punkt wollte ich nochmal zum Jahresende hier einmal machen, die Spitze. Von daher, ja, Jürgen, ich glaube, hast du noch ein, zwei Beispiele vielleicht für vielleicht so ein paar wirklich Beispiele, wo auch Strategien gescheitert sind? So, du hast im Unterricht immer so schöne Themen. Also mir fällt irgendwie ein, Walmart kommt in den deutschen Markt. Schönes Thema.
Das ist ein absoluter Klassiker. Und warum? Weil Walmart alle Ressourcen hat, die man sich nur denken kann. Das größte Unternehmen der Welt mit 500.000 Mitarbeitern, endlos Ressourcen. Die dachten sich dann einfach mal, wir mischen den deutschen Markt auf. Also 1996 eingetreten, nach 10 Jahren wieder ausgetreten, weil sie einfach den Wettbewerb komplett unterschätzt haben. Die Aldis und die Lidls und Edeka und Rewe, die immer noch das Oligopol im deutschen Einzelhandel darstellen. Und Walmart konnte auf keiner Ebene wirklich konkurrieren. Die genannten deutschen Anbieter, die haben zusammen, 25.000, 30.000 Geschäfte. Mhm. Ja. Und Walmart wollte mit 85 Geschäften
was reißen.
Und das geht einfach nicht. Das war eine Geschichte, also Missverständnis, was den Markt an und für sich anbelangt.
Also erstmal genau die Ignoranz des Marktes, sind wir wieder hier bei einem Punkt, den wir hatten. Ich glaube, ein wichtiger ist dann auch das Thema des Experience Bias, das wir hatten.
Ja.
Ich glaube, der Manager kam nicht aus
Gelsenkirchen. Der kam garantiert nicht aus Gelsenkirchen. Der kam aus Bentonville, Arkansas. Mhm. Ein junger Mann, der also noch nie außerhalb der USA irgendwas gemacht hatte. Und der sollte die deutsche Niederlassung hier führen. Und das ist komplett schief gegangen. Mhm. Viele kulturelle Themen natürlich. Mhm. Auch dann, wie die Kunden oder die Konsumenten eingeschätzt wurden. Mhm. All das hat dazu geführt, dass Walmart das nicht gewuppt bekommen hat und dann nach 10 Jahren aussteigen musste. Mhm. Und ihr Geschäft in Deutschland verkaufen musste, damals dann an Real, die es mittlerweile auch nicht mehr gibt.
Absolut.
Mehr. Und das war eine sehr schmerzvolle Erfahrung, obwohl finanziell, ich glaube, die haben 2 Milliarden Verlust gemacht in den 10 Jahren. Ist im Vergleich zu ihren Umsatzerlösen ein geringer Teil, aber die Strategie ist voll gescheitert. Ja. Dann die anderen Klassiker. Kodak natürlich, Erfinder der tragbaren Digitalkamera, aber hat es nie genutzt, ist gescheitert, weil sie ihr bestehendes Geschäft schützen wollten. Mhm. Klassische Managementfehler. Dann Nokia, Marktführer mit Mobiltelefonen, dann komplett abgestürzt. Weil
BlackBerry kommt dann direkt
BlackBerry, danach. BlackBerry, wir können viele mehr nennen. Ja. Jetzt ganz kürzlich Toys R Us, wir sind ja im Weihnachtsgeschäft. Ja. Auch die sind gescheitert, weil sie die Marktentwicklung falsch eingeschätzt hatten und stur bei ihrer Positionierung, bei ihrem Strategieverständnis geblieben sind. Also die Liste ist beliebig erweiterbar.
Absolut, wunderbar. Ich glaube, Jürgen, wir haben viele, viele Warnungen jetzt ausgesprochen. Jetzt schlafen ganz viele ganz schlecht oder über die Weihnachtsfeiertage mit der dicken Gans im Bauch. Von daher, ich sage jetzt erstmal vielen, vielen Dank auch für dieses Jahr nochmal. Ist jetzt das dritte Jahr, dass wir Podcast zusammen machen. Von daher vielen, vielen Dank. 60 Folgen haben wir jetzt hinter uns, Jürgen. Es macht immer noch sehr, sehr viel Spaß. Und im neuen Jahr erwarten uns auch wirklich illustre Gäste, wenn ich das schon sagen darf. Wir verraten jetzt noch nicht so viel. Mhm. Aber im Januar kommt schon gleich so ein Paukenschlag, wenn ich das sagen darf. Und wir wollen das ganze Thema nochmal ein bisschen stärker noch anschieben. Von daher brauchen wir aber auch eure Unterstützung. Da komme ich gleich zu. Aber vielleicht nochmal, Jürgen, hast du nochmal einen Tipp jetzt so zwischen den Weihnachtsfeiertagen? Also da gehen ja die Google-Zahlen und auch unsere Podcast-Hörer-Zahlen brutal nach oben. Ne? Ist wie bei Fitness. Man kümmert sich das ganze Jahr nicht um seine Gesundheit und man kümmert sich auch vielleicht das ganze Jahr nicht um seine Strategie. Aber dann hat man mal 5 Minuten Zeit und würde es gerne reißen. Was sollte man tun?
Also der Klassiker, einen Schritt zurücktreten und versuchen, den Wald zu sehen anstatt der einzelnen Bäume und ein bisschen auch entspannt auf die Dinge zu gucken. Ja? Mhm. Weil jetzt in der Zwischenzeit bis zum Jahreswechsel wird nicht viel passieren. Mhm. Also hat man doch Zeit und hoffentlich auch die Muße, sich das nochmal zu durchdenken. Wo stehen wir denn gerade? Mhm. Vielleicht so ein Strategie-Check zu machen, wenn man schon eine Strategie hat, die läuft, wirklich zu hinterfragen, was sind die Ergebnisse, warum sind die Ergebnisse so, könnten sie besser sein. Mhm. Und wenn man noch keine neue Strategie hat, sich überlegen, was sind denn meine Vorsätze, meine strategischen Vorsätze. Also ein bisschen so einen Strategie-Check zu machen.
Das ist eine super Überleitung, denn im Januar oder spätestens auch Ende Dezember rufen wir so ein bisschen den Strategie-Check 2024 ja aus. Das heißt, unsere erste Podcast-Folge fürs neue Jahr wird sich mit dem Thema beschäftigen. Mhm. Die gibt's auch noch und deshalb haben wir die extra mal ein bisschen unser Timing verschoben. Die gibt's in der ersten Januarwoche für alle die dann noch nicht arbeiten. Haben sie noch mal ein bisschen Zeit für Inspiration. Wir werden für den Strategiecheck 2024 euch auch noch mal ein kleines Tool mit unserem Strategy Frame und einer kleinen Schritt-für-Schritt-Anleitung mit an die Hand geben, die euch einfach nochmal hilft, vielleicht dann auch direkt selber zu tun. Darauf stehen wir ja. Wir wollen nicht nur theoretisch drüber quatschen und euch inspirieren, sondern euch sofort auch was mit an die Hand geben zu machen. Wir werden in der zweiten Januarwoche ein Webinar zu dem Thema haben. Mit dem Olli zusammen mache ich das Webinar und da könnt ihr nochmal ran. Und ihr könnt natürlich auch Und das bewusst auch im Januar bieten wir euch nochmal kostenlose 30 Minuten 1-on-1-Sessions an. An der Stelle stehe ich und der Olli euch gerne nochmal mit Rat und Tat zur Seite, wenn ihr mal die Dinge einsortiert habt. Also das schon mal so als kleiner Cliffhanger ins neue Jahr an der Stelle. Und ich sage jetzt nochmal herzlichen Dank, Jürgen. Und liebe Zuhörer, wenn euch unser Podcast gefällt und dass ihn vielleicht noch ein paar mehr hören sollten, teilt unseren Podcast und wir würden uns auch über ein paar 5-Sterne-Bewertungen, zum Beispiel bei Apple Podcast, sehr, sehr freuen. Ich glaube, bei Spotify geht das auch mittlerweile. Denn dann kriegen wir auch noch mal ein bisschen mehr Sichtbarkeit. Wir sind jetzt mit roundabout 20.000 Downloads und Streams nicht unzufrieden, würde ich sagen. Aber da geht auf jeden Fall noch mehr. Von daher, das ist mein Wunsch fürs neue Jahr. Einfach noch ein paar mehr Hörer, die wir begeistern können. Und Jürgen, was ist dein Wunsch fürs neue Jahr?
Zunächst mal herzlichen Dank, Christian, dir für unseren gemeinsamen Podcast hier. Hat wieder riesig Spaß gemacht. Ich freue mich auf 2024. Die Themen werden uns nicht ausgehen.
Absolut, ja.
Und was du jetzt gerade beschrieben hast, was im Januar ansteht, liebe Zuhörer, da kann ich nur sagen, springt drauf, nutzt es aus und entwickelt eure Strategie. Denn wenn ihr sie entwickelt, dann ist es auch eure Strategie.
Absolut. Das ist ein schönes Schlusswort, Jürgen. Von daher guten Rutsch ins neue Jahr und frohe Weihnachten wünsche ich.
Dir das Gleiche. Danke. Bis dahin.
Werbung. Am 16. Mai ist es wieder soweit. Unser Strategy Summit findet statt. Die Strategiekonferenz für echte Strategiemacherinnen im deutschsprachigen Raum. Dafür haben wir wirklich ein tolles Programm zusammengeschraubt mit echten Strategiemacherinnen von der Front, die euch zeigen werden, wie ihr Strategie digital noch einfach besser machen könnt. Dafür haben wir unter anderem Speaker wie Mark Pollock, CEO der Trenkwalder Gruppe und Rüdiger Rath, CEO der Cancom Gruppe, mit am Start in Düsseldorf bei Infosys im Tech and Innovation Center. Was müsst ihr jetzt noch tun? Geht auf unsere Seite, findet ihr auch in den Shownotes www.strategy-summit.de und sichert euch jetzt euer Ticket mit dem Gutscheincode COMMUNITY10. Community, alles groß geschrieben und 10 als Ziffer. Wir freuen uns auf euch. Wir sehen uns in Düsseldorf. Ende der Werbung.